Freddy, du kennst das, wenn du ein Gespräch mit jemandem hast, in dem es um etwas geht, das dir sehr wichtig ist, sehr bedeutungsvoll für dich ist. Und du gehst dieses Gespräch im Kopf immer und immer wieder durch und dann wird das schon so riesig. Dann sind schon so viele Botschaften und so viele wichtige Sachen in diesen Dutzenden Gesprächen gewesen, dass du dir denkst, okay, das darf ich ja nicht vergessen, das darf ich nicht vergessen, an das muss ich denken und so weiter. Und du schiebst dieses Gespräch dann immer mehr vor dich her, weil es in deinem Kopf einfach schon so riesig ist und so viel Platz einnimmt und so bedeutungsvoll ist und so schwer ist. Und es wird immer größer und größer und größer. Und dann hast du irgendwann dieses Gespräch mit dieser Person. Und du sagst kaum praktisch nichts von den Sachen, die du im Vorfeld zurechtgelegt hast. Und oftmals ist dieses Gespräch dann meistens auch so in zwei, drei Sätzen vorbei, weil dein Gegenüber sofort weiß, was du meinst und du brauchst es gar nicht weiter ausführen und all das, was du dir vorbereitet hast, verpufft. Und auf einmal ist dieses Gespräch ganz klein. Und so geht es mir gerade mit dieser Podcast-Folge. Die letzte Podcast-Folge ist am 3.12.22 erschienen, da ging es um das Urantia-Buch. Und jetzt haben wir gerade den 18. Februar 23, also knapp 2,5, 3 Monate, warte, 2,5 Monate später. Und jetzt gab es am Sternenleben-Podcast immer mal wieder lange Pausen. Das ist gar nicht das Thema gerade, das ist gar nicht, was mich belastet, sondern was mich belastet ist, was in der Zeit passiert ist. Und mir steigen gerade wieder die Tränen in die Augen, weil auch wenn ich es noch nicht ausgesprochen habe, weiß ich natürlich, was ich gleich aussprechen werde. Und es ist einfach nach wie vor schmerzhaft. In der Zeit dazwischen ist mein Vater gestorben. Und jetzt werde ich gar nicht konkret darauf eingehen. Das ist Privatsache. Das ist klar. Aber ich will auf eines eingehen. Und das ist in einer Form, die ich so auch noch nicht kenne von mir. Ich habe mich sehr stark verändert. Und jeder, der einen Elternteil verloren hat, kann da vielleicht gerade mitfühlen. Ich muss aus dieser Erfahrung heraus sagen, ich dachte früher immer, ich kann mitfühlen. Ich dachte früher, ich weiß, wie es ist, jemanden zu verlieren. Ich weiß, wie schmerzhaft das ist. Ich dachte immer, ich kann da mitfühlen und ich muss aber jetzt sagen, es ist anders. Es ist ganz anders, wenn es ein Elternteil ist. Es hat mich auf eine Art und Weise verändert, die ich nicht kommen gesehen habe. Es hat mich demütig gemacht. Es hat mich dankbar gemacht. Es macht mir noch immer Angst. Es hat mich hilflos gemacht. Und es hat mir diese ganzen gegensätzlichen Erfahrungen gebracht. Also, es hat mir im einen Moment diese Freiheit gebracht und diese Schwere, die ich hatte, diese Trauma-Responses, die ich auch durch unsere Beziehung aufgebaut habe. Sie hat es mir bis zu einem gewissen Grad genommen und das hat mir natürlich Leichtigkeit in mein Leben gebracht. Und gleichzeitig hat es mir eine Form von Schuldgefühlen und Schmerz gebracht, die ich nicht einordnen kann. Und es ist ein sehr, sehr intensiver Prozess. Und was ich noch als Kontext dazu sagen sollte, ich habe letztes Jahr jemanden, der mir zuerst nicht wirklich nahe stand, aber dann in dieser Zeit sehr ans Herz gewachsen ist. Ich habe jemanden im Sterbeprozess begleitet und über Monate hinweg. Nicht meinen Vater, sondern eine mir dann sehr nahestehende Person, die ich jetzt aber auch nicht weiter benennen möchte, weil ich weiß, dass es den anderen mir nahestehenden Personen nicht recht ist. Und das möchte ich auch wahren, ne? Den Respekt möchte ich wahren. Diese Erfahrung hat mich schon sehr geprägt. Und ich habe dann den Fehler gemacht, es nicht wirklich zu verarbeiten, weil es mir gut ging. Mir ging es wirklich gut. Und ich habe es nicht verarbeitet. Und es hat dann im September, Oktober sich in Angstzuständen und Panikattacken geäußert. Und im September ganz schlimm. Ich habe das noch nie so schlimm und so lange erfahren. Im Oktober ging es besser und im November hat es wieder begonnen. Und Mitte November war ich an dem Punkt, wo ich wusste, wenn das wieder so schlimm wird wie im September, überlebe ich es nicht, weil ich es nicht nochmal durchstehe. Und dann habe ich mich Mitte November entschlossen, wieder in Therapie zu gehen, zu meiner alten Therapeutin. Bei der war ich schon als Kind und dann wieder als Teenager. Bin jetzt wieder hingegangen und bin seitdem wieder in Therapie. Und das heißt, ich war auch in diesem Prozess der letzten Monate auch professionell begleitet und habe diesen Prozess dadurch auch ganz anders erfahren als den Prozess letztes Jahr. Aber unabhängig davon muss ich wirklich feststellen, es ist anders, wenn man einen Elternteil verliert, als wenn man eine andere nahestehende Person verliert. Egal wie liebevoll oder auch schmerzhaft die Beziehung zum Elternteil war, es ist zumindest für mich etwas, auf das ich mich nicht vorbereiten konnte, egal wie sehr ich es versucht habe. Und die Sache ist die, warum erzähle ich das alles? Weil ich keine Ahnung habe, wer ich jetzt sein soll oder bin oder was auch immer. Aber es ist noch mehr als das, es ist mir egal. Diese Frage, wer bin ich und diese Frage, was ist der Sinn meines Lebens und diese Frage, welches Geschenk bringe ich auf die Erde und all diese Fragen haben für mich in den letzten Wochen vollkommen an Bedeutung verloren. Aus einem Grund. Ich habe jetzt innerhalb eines Jahres bei zwei komplett unterschiedlichen Menschen dieselbe Erfahrung gemacht. Und es tut mir leid, wenn meine Stimme jetzt zittert. Es ist einfach nur gerade sehr, ja, intensiv. Okay, also in beiden Fällen, obwohl es komplett unterschiedliche Situationen waren, komplett unterschiedliche Menschen, obwohl auch ich beide Male diese Situationen komplett unterschiedlich erfahren habe und komplett unterschiedlich damit umgegangen bin. Ist für mich persönlich eines absolut klar geworden, in einer Klarheit und in einer Deutlichkeit und in einer Heftigkeit, dass es mein ganzes Leben zum Beben gebracht hat und alles andere komplett an Bedeutung verloren hat. Am Ende des Lebens, egal wie das Ende deines Lebens zu Ende ist, egal ob es plötzlich kommt, egal ob es längerfristig kommt, egal ob es sich schon jahrelang andeutet, wochenlang, monatelang, stundenlang, es ist vollkommen egal. Wenn ein Mensch auf den letzten Metern seines Lebens ist, so schnulzig sich das vielleicht auch anhört, ist das Einzige, was zählt, wie sehr kann ich lieben? Und es ist noch nicht mal diese Perspektive, wie viel habe ich geliebt in meinem Leben. Es ist noch nicht mal diese Perspektive, okay, ich blicke auf mein Leben zurück und wie viel Gutes habe ich getan oder wie viele Menschen habe ich gerettet oder wie vielen Menschen habe ich das Leben bereichert oder was auch immer. Wie viel habe ich gegeben, wie viel habe ich gedient. Es ist nicht mal das, sondern es ist wirklich dieser letzte Moment, wie viel liebe ich jetzt? Ich weiß nicht, ob man die Deutlichkeit dessen versteht, wenn man diese Erfahrung noch nicht gemacht hat. Aus meiner Erfahrung heraus ist alles absolut nebensächlich geworden. Es war in diesem Moment nicht mehr wichtig, was mir diese Person angetan hat. Es war mir noch nicht mal mehr wichtig, was mir diese Person noch vor 10 Minuten angetan hat. Welches verletzende Wort gesprochen wurde, welche, was auch immer. Wie wenig ich gesehen wurde, wie wenig ich wahrgenommen wurde, wie wenig ich geschätzt wurde, es war nicht mehr wichtig. Das Einzige, was in diesem Moment gezählt hat, wie sehr kann ich diese Person lieben, ohne dass diese Person mich zurücklieben muss, ohne dass diese Person mich auf eine mir passende Art und Weise lieben muss, ohne dass diese Person meinen Wert erkennen muss, mich wertschätzen muss oder mich sieht oder hört oder was auch immer. Es war nicht mehr wichtig, weil alles, was in dem Moment gezählt hat, ist mit dieser Person in Verbindung zu gehen. Und vielleicht gibt es noch andere Wege, aber für mich war der einzige Weg, über Liebe in Verbindung zu gehen. Und dafür musste ich alles gehen lassen. Ich musste die Hoffnung gehen lassen, dass wir unsere Beziehung heilen. Ich musste die Hoffnung gehen lassen, dass ich verstanden werde. Ich musste die Hoffnung gehen lassen, dass ich eine Entschuldigung bekomme. Ich musste die Hoffnung gehen lassen, dass ich verstanden werde. Ich musste die Hoffnung gehen lassen, dass das noch zu retten ist. Dass wir im Guten auseinandergehen werden. In dem Moment, wo ich all das gehen hab lassen, konnte ich mein Herz öffnen und meinem Vater in Verbindung begegnen. Und es ist nicht alles gut. Es ist trotzdem schmerzhaft. Wir haben so vieles nicht geklärt. Ich habe so viel Bedauern in mir. Ich bedauere so viel, was ich auch getan habe oder auch nicht getan habe. Ich bedauere, dass ich nicht schon vor Jahren stark genug war, um bestimmte Gespräche zu führen oder mich verletzlich zu zeigen und verletzbar zu zeigen. Ich bedauere, dass ich meine Schutzwand so lange aufrecht gehalten habe, weil ich es gebraucht habe, um zu überleben. Ich bedauere viel. Aber am Ende des Tages, und damit meine ich am Ende unserer gezählten Tage, wird auch bei mir das nicht mehr wichtig sein. Ich werde in dem Moment, wo ich sterbe, nicht mehr daran denken, was ich bedauere. sondern ich werde mich darauf fokussieren, zu lieben. Bedingungslos, in diesem Moment. Alles und jeden. Und ich habe vor Jahren, boah, ich weiß schon gar nicht mehr, wann das war, 2017 oder 2018, irgendwie sowas, habe ich The Big Five for Life gelesen. Ein Buch, das du vielleicht kennst, von John Strelensky oder so irgendwie. The Big Five for Life ist so eine Fabelgeschichte, würde ich jetzt mal sagen. Und dann, im Grunde ist die Botschaft dieser Geschichte, was sind deine Big Five in deinem Leben? Was sind die fünf Sachen, die du in deinem Leben unbedingt erleben möchtest? Und in dem Buch geht es viel um Safari und es geht viel um Erlebnisse und Erfahrungen, so Reisen oder so, na, Orte sehen, Gegebenheiten sehen und so weiter. Und ich weiß noch, ich habe das damals gelesen und ich habe mich dann hingesetzt und das war ein Prozess, der über mehrere Tage ging. Was sind meine Big Five? Was ist in meinem Leben so wichtig, so essentiell, dass ich am Ende meiner Tage darauf zurückblicken will und sagen will, okay, es war ein erfülltes Leben. Woran messe ich den Erfolg in meinem Leben? Und zum Beispiel eines meiner Big Five war lange Zeit eine gemeinnützige Organisation zu gründen. Eine andere Big Five war, ich möchte im Kloster wohnen. Und ich weiß noch, wie ich damals gesessen bin und ich hatte vier Wünsche recht schnell, ne? Und dann bin ich ewig an dem fünften gesessen. Es hat ein paar Tage gedauert. Und ich habe gedacht, jetzt müssen fünf sein. Wenn es fünf sein müssen, dann muss ich fünf zusammenbekommen. Es wird doch wohl möglich sein. Und irgendwann ist es mir klar geworden. Der letzte Big Five in meinem Leben war, ich möchte mit Liebe allem und jedem gegenüber im Herzen sterben. Mir war damals das Ausmaß dieses Wunsches nicht klar, weil ich damals auch noch in keinster Weise auf dem Level war. Ich wusste noch nicht, was es bedeutet, wirklich zu lieben. Und vielleicht weiß ich es heute auch nicht, aber ich weiß es heute ein Stück weit mehr, weil Liebe bedeutet für mich, es ist nicht die gesamte Definition von Liebe, aber eine große Facette von Liebe bedeutet für mich die Bereitschaft, Schmerz in Kauf zu nehmen, um zu lieben. Ich hätte zum Beispiel bei meinem Vater meine Schutzwand auch hochgezogen lassen können. Das war ein ganz, ganz krasser Prozess. Ich war 2 Wochen, da war schon klar, dass er krank war. Da war noch nicht klar, was er hatte. Und wir sind in unsere alten Muster gefallen. 1:1, wie als ich Teenager war. Und ich war 2 Wochen komplett im Hass. Ich habe ihn so gehasst. Ich habe diese ganzen Gefühle, die ich als Teenager unterdrückt habe, sind hochgekommen. Und ich war blind vor Hass. Ich wollte Rache. Ich wollte ihn verletzen, so wie er mich verletzt hat. Ich bin da 2 Wochen wirklich... Das hat sich schier angefühlt. Das war wirklich, wirklich schier. Und 1-2 Tage, bevor wir uns getroffen haben, hat sich das dann aufgelöst. Und dann habe ich ihn getroffen. Und es war wieder 1:1, wie damals, als ich Teenager war, aber... Also wirklich 1:1. Es war so absurd, 1:1, dass ich schon teilweise lachen musste. Aber ich habe es anders wahrgenommen. Was ich dann in diesem Treffen wahrgenommen habe, war bedingungslose Liebe. Liebe, die man nicht äußert. Liebe, die man nicht in meiner Sprache spricht. Liebe, die ich so nie verstanden hätte. Aber ich habe es gefühlt. Ich habe es an diesem Tag gefühlt. Diese bedingungslose Liebe seinerseits mir gegenüber. Und ich habe dann in der Woche drauf sehr, sehr stark. Ich war sehr stark in der Angst, weil ich gemerkt habe, meine Mauer ist gefallen. Ich habe plötzlich zugelassen, geliebt zu werden. Ich habe auch zugelassen, ihn bedingungslos zu lieben. Diese Mauer ist in sich zusammengestürzt und ich habe erst gemerkt, wie verletzlich ich jetzt dadurch bin. Und ich habe meinen Mut zusammengenommen und habe das kommuniziert. Und daraufhin gab es noch ein Gespräch. Und dieses Gespräch war für mich augenöffnend. Aber per se, wenn man sich das als Außenstehender hätte angehört oder wenn ich mir das angehört hätte noch von vor 2 Wochen, als ich im Hass war, es wäre in einem Streit geendet. Aber meine Wand war unten. Meine Schutzwand war unten. Ich habe mich nicht mehr schützen müssen davor, dass diese Worte mich verletzen, davor, dass ich nach wie vor nicht gesehen werde, davor, dass ich nach wie vor nicht gehört werde, wie ich wirklich bin, sondern dass man was anderes wahrnimmt, was ich gar nicht bin. Es hätte mich verletzen können, weil meine Wand nicht mehr da war. Aber ich war so in der Liebe, dass alles, was ich gehört habe, ein Mann war, der sein Bestes gibt, mir zu begegnen. Und vielleicht treffen wir uns nicht auf halber Strecke, vielleicht treffen wir uns genau dort, wo er steht. Und vielleicht muss ich einen ziemlichen Umweg in Kauf nehmen, um dort anzukommen, wo er steht. Aber wir haben uns getroffen. Und es tut manchmal weh, diese Wand fallen zu lassen. Und es tut manchmal weh, die Angst zu spüren, die Kontrolle zu verlieren, die Kontrolle über diese ganzen Verhaltensweisen, die man sich über Jahre, Jahrzehnte aufgebaut hat, um ja nicht verletzt zu werden. Aber das sind die gleichen Verhaltensweisen, die einen davor schützen, wirklich zu lieben, verletzbar zu sein. Und das Spannende war, es ist so viel passiert, was mich hätte verletzen können, wo Menschen in meinem Umfeld, die mich schon länger kennen, die diese ganze Dynamik schon länger kennen, wenn ich denen dann erzählt habe, wie es so weitergegangen ist, wo sofort wieder die Angst hochgekommen ist. Oh Gott, wird die Verena jetzt wieder verletzt? Wie geht die Verena damit um? Wie geht's der Verena damit? Ja, weil ich früher dadurch verletzt war. Aber diesmal hat sie mich nicht verletzt. In dem Moment, wo ich aufgegeben habe, Bedingungen daran zu stellen, wie jemand zu sein hat, damit er liebenswert für mich ist, Maßstäbe zu setzen, wer ist meiner Liebe wert, wie muss sich jemand mir gegenüber verhalten, was ist mein Wert, wie muss eine Person sich verhalten, damit sie meinen Wert ehrt. In dem Moment, wo ich diese ganzen Spielchen bleiben habe lassen, da habe ich wirklich lieben können. Und rückblickend, dieses Post-it, dieses Big Five for Life Post-it, ich will mit bedingungsloser Liebe im Herzen sterben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich glaube, ich kann mich mit allen Konzepten beschäftigen. Ich kann mich mit Spiritualität, mit Außerirdischen, mit Verstorbenen, mit Dimensionswechseln, mit der neuen Erde, mit Quantenphysik, mit den Akasha-Chroniken, mit Human Design, mit Gene Keys, mit der Weißen Bruderschaft, mit dem Golden Council, mit was weiß denn ich, was allem beschäftigen. Und das ist okay, es sind spannende Sachen und es sind Sachen, die mich nach wie vor interessieren. Aber ich persönlich habe meinen Sinn im Leben gefunden. Mein Sinn im Leben ist es zu lieben und zuzulassen, geliebt zu werden. Das ist, woran ich mein Leben messe. Ich brauche keine Big Five for Life. Ich brauche genau eines. Wie sehr habe ich geliebt? Wie sehr liebe ich jetzt? Und wie sehr bin ich bereit, geliebt zu werden? Das hat mich der Tod gelehrt. Das hat mich der Abschied gelehrt. Und ich habe gelernt, was alles möglich ist. Dinge, die ich für unmöglich gehalten habe, zu verzeihen, sind von einer Sekunde auf die nächste aus ganzem Herzen verziehen. Ich liebe dich, ich sehe dich. Vielleicht hast du mir wehgetan. Vielleicht wolltest du mir sogar wehtun. Aber in dem Moment, wo ich dich liebe, tut es nicht mehr weh. Und mir ist klar, dass es, das ist kein Freifahrtschein, Liebe als Machtinstrument zu nutzen oder was auch immer. Ich rede nicht von Liebe, die in Wahrheit keine ist, sondern ich rede von diesem Gefühl im Inneren, diesem tiefen Gefühl, das jeder von uns kennt. Ich glaube, dass der Mensch ein Wesen ist, das zu unendlich tiefer, vollkommener Liebe fähig ist. Und ich glaube, dass wir alle Erfahrungen gemacht haben, durch die wir uns davor schützen wollen, wahrhaftig zu lieben. Und ich glaube, dass es im Rahmen dieser Erfahrung notwendig war, Schutzmechanismen zu entwickeln, um zu überleben. Und ich glaube genauso, dass es einen Punkt im Leben gibt, indem wir beginnen können, diese Schutzmechanismen abzubauen, weil wir nicht mehr überleben müssen. Weil Überleben und Liebe sich nicht mehr ausschließt. Sondern wir können lieben, wir dürfen lieben und wir dürfen offen für Liebe sein. Und auch wenn ich genau überhaupt keine Ahnung habe, wo das jetzt alles hinführt und was daraus resultiert und weiß ich nicht, was alles. Solange ich liebe und offen dafür bin, geliebt zu werden, es ist genau der Weg, den ich beschreite. Egal, wo er mich hinführt. In dem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag.